Es ist in dem Frühjahr gewesen, da haben Politiker, unter anderem der SPD-Chef Kurt Beck, aber auch der Arbeitsminister Müntefering gesagt, heuer, jetzt wären mal wieder höhere Löhne gut, weil das wäre gut für die Binnenkonjunktur. Es ist blöd, immer noch springt der private Konsum nicht an. Mehr Konsum täte Not. In diesem schnell hingesagten Satz, wir bräuchten mehr Konsum für die Binnenkonjunktur. In diesem schnell hingesagten Satz steckt eigentlich die ganze Perversion der Produktionsweise schon drin. Nämlich das verdrehte Verhältnis. Da kriegt man gesagt, dass es Konsum bräuchte, damit die Wirtschaft vorankommt. Da denkt man doch, und es ist doch in jeder Gesellschaft der Welt so, dass Sachen produziert werden, damit sie konsumiert werden. Die Produktion ist überall das Mittel, die Konsumtion ist der selbstverständliche Zweck. Das, was man herstellt, die nötigen Dinge, die nützlichen Dinge, das, was man braucht oder haben will, muss hergestellt werden. Das Herstellen ist der Aufwand, das Verzehren ist das, was man will. Produktion ist das Mittel, Konsumtion ist der Zweck. Hier hören wir, es steht in Deutschland gegenwärtig immer noch, obwohl die Wirtschaft prima läuft, um den privaten Konsum schlecht und das ist scheiße, weil die Binnenkonjunktur können noch viel besser laufen. Hier kriegen wir gesagt, der Konsum ist erforderlich und nützlich als Mittel der Konjunktur, als Mittel des Wachstums der Produktion. Auch bei uns werden ja lauter Konsumartikel hergestellt. Natürlich werden Maschinen hergestellt und auch Produktionsmittel. Aber in letzter Instanz resultiert es alles in einem Konsumprodukt. Und in letzter Instanz kann man damit gar nichts anderes machen, als es zu verzehren. Und es passiert, es wird auch alles hergestellt, aber eben nicht zu dem Zweck, damit es verzehrt wird. Sondern für einen anderen Zweck und umgekehrt ist der Verzehr blöderweise dafür noch nötig. Ja, tatsächlich, unsere Gesellschaft braucht einen Konsum, sonst geht es mit dem Wachstum der Wirtschaft nicht weiter. Der Konsum ist sogar immer zu klein für die Wachstumsbedürfnisse der Wirtschaft. Man hätte immer noch gerne noch viel mehr Konsum, damit es mit dem Wachstum der Wirtschaft vorangeht. In welcher Rolle wird der Konsum hier genommen? Er ist Mittel. Inwiefern? Na, insofern, als die Unternehmer in irgendwelche Produkte, die Waren werden sollen, Geld reingesteckt haben. Sie haben die Rohstoffe gekauft, sie haben Arbeit gekauft, sie haben Maschinen gekauft und haben sie Produkte gemacht und dann stehen die Produkte da. Und der ganze Zweck der Produktion ist erst erreicht, wenn die Produkte nicht hergestellt sind und verzehrt, sondern wenn die Produkte verkauft sind. Der Konsum ist nötig als ein Element im Kreislauf des Kapitals, damit der Unternehmer das reingesteckte Geld mit einem Gewinn wieder rauszieht, dann nämlich, wenn er die Ware verkauft, versilbert, wie wir gerne mal sagen. Wenn er die Ware an den Mann bringt und dafür Geld kriegt, dann erst ist der Zweck der Wirtschaft fertig. Und dafür braucht es, dummerweise, ein Konsum. Da wird eins deutlich. Ein erster Schluss ist da fällig. Der in jeder Gesellschaft der Welt notwendige Lebensprozess der Gesellschaft. Es muss die Natur bearbeitet werden, damit die Gegenstände des Bedürfnisses erzeugt werden, damit die dann konsumiert werden können, verbraucht werden können. Dieses selbstverständliche Verhältnis, das in jeder Gesellschaft der Welt gilt und auch in unserer, dieses selbstverständliche Verhältnis wird in dieser Gesellschaft benutzt für einen ganz anderen Zweck. Es wird instrumentalisiert für was anderes. Für einen Zweck, der auf den ersten Blick wie eine Absurdität wirkt, nämlich konsumiert muss werden, damit das Produzieren weitergehen kann. Also die Absurdität Produktion um ihrer selbst willen, Produktion um der Produktion willen. Aber ganz so absurd ist es dann auch wieder nicht, denn es wird ja was mit erzielt. Es wird ja die Produktion, findet ja nicht um ihrer selbst willen statt, sondern um des Gewinns willen. Und der wird wieder investiert, damit dasselbe auf der größeren Stufenleiter wieder von neuem losgeht. Das hat was Selbstzweckhaftes. Aber es hat auch einen Inhalt. Und der Inhalt ist die Akkumulation der Zugriffsmacht auf alle Elemente des Reichtums, inklusive auf alle Quellen des Reichtums. Der Zweck dieses Gewinne machen und wieder investieren und wieder Gewinne machen und wieder noch mehr investieren, hat einen Zweck, die Monopolisierung, das in die Hand kriegen aller Elemente des Reproduktionsprozesses der Gesellschaft, damit man ihn sich exklusiv dienstbar macht. Also das ist soweit die erste kleine Entdeckung, die man einfach an dem Satz machen kann. Der private Konsum springt nicht an. Jetzt ein zweiter Gedankenkomplex, nämlich, was ist der Konsum jetzt für die Wirtschaft? Er ist Mittel, aber er ist beschränktes und beschränkendes Mittel des Wachstums der Produktion. Ja, dieses, was ich vorher gesagt habe, der Gewinn und die Reinvestition des Gewinns ist der Zweck, das Wachstum der Wirtschaft ist der Zweck der Ökonomie und der Konsum ist das Mittel. Und es ist ein Mittel, das grundsätzlich immer zu gering ist. Scheiße, der Konsum reicht nicht, mehr Konsum wäre gut, damit man mehr Wachstum hätte. Wo solche Verhältnisse existieren, ist eins schon klar. Diese Gesellschaft hat naturwüchsigen Mangel längst hinter sich gelassen. Dass es nicht genug gäbe oder so, ist überhaupt nicht das Problem, es ist ja umgekehrt. Der Konsum ist die Schranke, produzieren könnte man noch viel mehr, wenn nicht blöderweise der Konsum nötig wäre, damit die nächste Runde Produktion wieder in Gang kommt und auf vergrößerter Stufenleiter wieder in Gang kommen kann. Also eine Gesellschaft, in der die Konsumtion tatsächlich die Schranke der Produktion ist, die hat keine Probleme mehr mit Knappheit und Mangel. Das heißt anders ausgedrückt, in der Gesellschaft ist jede Knappheit und jeder Mangel selbst gemacht. Eine gesellschaftlich produzierte Not, keine die deswegen kommt, weil es irgendwas nicht gäbe oder weil irgendwelche Kräfte noch nicht reichen würden, um die Natur zu beherrschen. Das ist alles längst hinter sich, wenn in einer Gesellschaft tatsächlich die Absurdität auftritt, dass der Konsum als Mangel, als Bremse des Wachstums in Betracht gezogen wird. Warum reicht er denn nicht, der Konsum? Warum ist er zu klein? Naja, das hat eine Reihe von Gründen. Halt daraufhin betrachtet, wer alles als Konsument verlangt und gefragt ist. Der erste und größte Grund und größte Teil, warum der Konsum immer zu klein ist, kommt davon, weil die große Masse der Bevölkerung den Konsum aus Lohn oder Gehalt bestreiten muss. Und Lohn und Gehalt sind bei den Unternehmen, die den Konsum der Leute ausnutzen wollen zur Versilberung ihrer Waren. Lohn und Gehalt sind bei den Unternehmern erstmal, ehe sie geschätzte Kaufkraft sind, ungeliebte Lohnkosten. Und weil sie ungeliebte Lohnkosten sind, werden sie niedrig gehalten und immer niedriger gedrückt, so gut es geht und sofern es die Leute mit sich machen lassen. Und dann ist ja klar, dass wenn die Leute immer weniger verdienen, dass sie nicht immer mehr konsumieren können. Also, ich habe mich entschlossen, heute mal ein bisschen Marx-Zitate vorzulesen an den Stellen, wo sie dazu passen. Und der hat halt wirklich alles schon vor 150 Jahren wunderbar aufgesagt, sodass man mehr oder weniger sagen kann, wer das liest, braucht und versteht, der hat eigentlich das Entscheidende verstanden. Der Satz, warum die Arbeiterschaft, also die Angestellten und die Arbeiter, die Lohn und Gehalt empfangen, also deren Einkommen Lohnkost ist, warum die als Nachfrager so schlappe Burschen sind, warum die als Instanz, die fürs Versilbern von Waren in Frage kommt, einerseits die große Masse ausmacht, andererseits so schwach dabei ist. Na, das kommt einfach von dem, was hier steht zum Beispiel, sagt der Marx, der Profit der Kapitalisten kommt ja gerade dadurch her, dass die Nachfrage der Arbeiter kleiner ist als der Wert ihres Produkts. Und der Profit umso größer ist, je relativ kleiner diese Nachfrage ist. Es ist doch bloß die andere Seite des Gewinnemachens, dass die Bezieher von Lohn und Gehalt natürlich nicht das Produkt zurückkaufen können, das sie herstellen. Es ist bloß die andere Seite des Gewinns, dass die Nachfrage der Arbeiterschaft immer eine schwache Größe ist beim Versilbern der Waren. Anderer Ausdruck davon, das sind zwei Zitate, die aus den Theorien über den Mehrwert sind. Als anderes Zitat heißt, das bloße Verhältnis von Lohnarbeiter und Kapitalist schließt ein, dass der größte Teil der Produzenten, die Arbeiter, nur einen Gegenwert für ihr Produkt konsumieren können, solange sie mehr als diesen Gegenwert, den Mehrwert oder eben das Mehrprodukt produzieren. Sie müssen stets Überproduzenten sein, über ihr Bedürfnis hinaus produzieren, um innerhalb der beschränkten Bedürfnisse Konsumenten oder Käufer sein zu können. Sie müssen immer überproduzieren, und das heißt immer, sie müssen relativ zu ihrem Produkt immer unterkonsumieren. Also das ist der erste Grund, warum der Konsum nicht so groß ausfällt, wie es die Unternehmer gerne hätten. In diesem Sinn, aber wirklich nur in diesem Sinn, gilt der Satz, der letzte Grund aller Krisen bleibt immer die Armut und Konsumptionsbeschränkung der Massen, gegenüber dem Trieb der kapitalistischen Produktion die Produktivkräfte so zu entwickeln, als ob nur die absolute Konsumptionsfähigkeit der Gesellschaft ihre Grenze bilden würde. Ja, nach der einen Seite produziert die Gesellschaft, produziert das Kapital und die kapitalistische Wirtschaftsweise immer mehr Produkt. Sie dehnt die Produktion aus, als ob nur die absolute Konsumptionsfähigkeit der Gesellschaft, also als ob wirklich nur das, was absolut verbraucht werden kann, die Grenze der Produktion bilden könnte. Aber tatsächlich beschränken sie die Kaufkraft der breiten Massen dauernd in der Form des Lohns. Und wenn man so will, das ist der Grund, der letzte Grund aller Krisen, dass die Produktionsweise eben nicht für den Konsum da ist, sondern für den Gewinn und der Konsum blöderweise beschränkende Bedingung des Gewinns. Das darf man allerdings nicht so auffassen, dass die Unternehmer außer den Arbeitern, die sie knapp halten, gar keinen Absatz für ihre Waren hätten. Wenn es so wäre, wären sie arm dran und hätten das Ausbeuten lieber gleich gar nicht angefangen. Denn das könnte ja von Anfang an überhaupt nicht funktionieren. Erst die Leute einen Gewinn schaffen lassen, der ihnen nicht gehört, und dann erwarten, dass man die Ware mit, die gewinngeschwängerte Ware von den Arbeitskräften zurückgekauft kriegt, na, das kann nicht aufgehen, das kann von Anfang an nicht gehen. Insofern, so traurig ist die Lage nicht. Erstmal gibt es schon noch einen anderen Käufer für die Ware, nämlich das Kapital selber. Den Gewinn, den der eine angeeignet hat, hat ja auch ein anderer angeeignet. Und das, was der eine verkaufen will, kann der andere vielleicht kaufen. Von denen, die Gewinne besitzen. Insofern versilbern die Kapitalisten sich die Abteilung Gewinn in ihrem Warenprodukt selber. Allerdings Auch da ist in Unternehmen der Konsum nie groß genug, die Nachfrage nie groß genug, weil der andere Unternehmer gar nicht kauft, was er kaufen kann, weil es das gibt, und auch gar nicht kauft, was es zu konsumieren gäbe, weil er es konsumieren will, sondern der andere Unternehmer kalkuliert geschäftlich. Wenn er glaubt, es lohnt sich als Investition für sein Geschäft, dann kauft er. Wenn er meint, die Ware, die es da am Markt gibt, lohnt sich nicht für sein Geschäft, dann kauft er nicht. Deswegen ist es ganz wichtig zu sehen, weil sie kapitalistisch kalkulieren. Deswegen ersetzen sie sich die Waren, die jeder zu verkaufen hätte, nicht selbstverständlicherweise wechselseitig. Ja, das andere Stelle von Marx, die zitiere ich jetzt nicht, die erzähle ich bloß. Da sagt er, die Ökonomen sagen, die Volkswirtschaftslehre sagt, was sagt die? Einkommen gleich, wie heißt es? Nationalprodukt gleich Einkommen. Also Y gleich E oder so. Bin aber nicht ganz sicher, ob die Abkürzung stimmt. Also die sagen, das Einkommen entspricht in seiner Größe dem Nationalprodukt und insofern ist im Prinzip alles absetzbar. Weil man kann gerade so viel kaufen, wie hergestellt worden ist. Da sagt der Marx, ja gut, aber wenn, sei Beispiel, wenn der Leineweber vom Farmer sagt, kauf doch mehr Leinen, ich habe mehr. Und der Farmer vom Leineweber sagt, der Farmer zum Leineweber sagt, kauf doch mehr Getreide, ich habe mehr. Und der Leineweber kauft es nicht und der Farmer kauft es nicht. Warum eigentlich? Erstens, weil es vielleicht ihr Bedürfnis überhaupt nicht trifft. Zweitens aber, weil sie es sowieso nicht wegen ihrem Bedürfnis kaufen, sondern weil sie nur aus Gründen der Kapitalisierung ihres Geldes kaufen. Und da kalkulieren sie knapp. Weil also der ökonomische Zweck überhaupt nicht Markträumung ist. Der ökonomische Zweck ist nicht dem anderen abkaufen, was er hat, damit er es los hat. Sondern der ökonomische Zweck ist, ich kaufe bloß, wenn ich es brauche und bloß in der Qualität, wie ich es brauche für meinen Geschäftsgang. Deswegen ist der Konsum sogar der Kapitalisten untereinander den Kapitalisten immer zu klein. Dass der Konsum den Geschäftsleuten immer zu klein ist, dass sie also die Sehnsucht nach mehr Konsum hätten, das stimmt wohl. Die Hoffnung der Gewerkschaften, dass die Unternehmer doch dann Einsicht haben müssten in ihr Bedürfnis nach mehr Lohn, die Hoffnung der Gewerkschaften, die Unternehmer könnten doch mal was für die Massenkaufkraft tun, denn das stützt die Konjunktur, ist trotzdem absurd. Die ist grundverkehrt und diese Hoffnung, auf die Hoffnung darf man nie setzen. Warum? Weil jeder Unternehmer zwar großer Anhänger der Massenkaufkraft ist, die alle Arbeiter in den Händen haben sollen, aber keiner bereit ist, bei seinen Arbeitern die Massenkaufkraft zu stiften. Denn für ihn sind seine Arbeitskräfte Lohnkosten. Die sind die, die er ausbeuten will. Alle anderen sollen Geld ausgeben, sollen Geld haben, aber er sorgt nicht dafür. Und weil alle Unternehmer sich so zu allen Arbeitern stellen, ist es abseitig zu erwarten, die Arbeitskräfte könnten oder die Unternehmer könnten oder würden Einsicht haben in das Bedürfnis der Arbeitskräfte nach mehr Lohn, damit sie ihre Waren absetzen. Es ist und bleibt absurd, niemand opfert den Zweck seines Geschäfts dafür, dass das Mittel seines Geschäfts funktioniert. Der Zweck seines Geschäfts ist Gewinn. Und der Konsum ist gleich die Nachfrage, ist gleich der Verkauf, ist Mittel des Gewinns. Keiner opfert den Gewinn, damit er verkaufen kann. Da könnten Sie ja gleich Kommunismus machen. Wenn Sie sagen würden, ach Gott, damit wir verkaufen können, machen wir keinen Gewinn. Aber da könnten wir prima verkaufen. Natürlich könnten Sie prima verkaufen, wenn Sie keinen Gewinn machen dürfen. Aber dann das ist doch der ganze Zweck der Angelegenheit. Sagt der Marx, übrigens verlangt jeder Kapitalist zwar, dass seine Arbeiter sparen sollen, aber nur seine, weil sie ihm als Arbeiter gegenüberstehen. Beileibe nicht die übrige Welt der Arbeiter, denn sie stehen ihm als Konsumenten gegenüber. Daher sucht er alle Mittel auf, sie zum Konsum anzuspannen, neue Reize seinen Waren zu geben, neue Bedürfnisse ihnen anzuschwatzen etc. Es ist gerade diese Seite des Verhältnisses von Arbeit und Kapital, die ein wesentliches Zivilisationsmoment ist und worauf die historische Berechtigung, aber auch die gegenwärtige Macht des Kapitals beruht. Also das Zitat weist nach hinten und es weist nach vorne. Nach hinten ist es eine Wiederholung dessen, was ich gesagt habe. Jeder Unternehmer will haben, dass seine Arbeiter sparen, aber nur seine. Die anderen sollen Geld ausgeben. Und die sucht er zum Konsum anzuspannen. So, und den Satz, das ist ein wesentliches Zivilisationsmoment des Kapitalismus und gegenwärtige Macht des Kapitals. Darüber reden wir im Weiteren. Jetzt kommt der dritte Punkt. Ja, ich sage nochmal, der erste war einfach diese absurde Umkehrung, Konsum für Produktion. Der zweite war, Konsum ist ein beschränkendes und beschränktes Mittel des Kapitalkreislaufs. Ja, die Ausführung der Absurdität. Drittens, wie schaut er denn jetzt dann also aus, der Konsum, wenn er Mittel des Kapitalkreislaufs ist? Also, weil Sie Ihre gewinngeschwängerte Ware verkaufen wollen, bemühen sich die Unternehmer, wie hier steht, um die Kaufkraft der Massen. Und zwar gegeneinander. Jeder versucht, keiner ist bereit, die Kaufkraft zu stiften. Außer es ist nötig für sein Geschäft. Aber da ist er kleinlich und knapp und nur das Nötige wird ausgegeben. Keiner ist bereit, die Kaufkraft zu stiften. Aber die es dann gibt, möchte jeder ausnutzen, so gut er kann. Und am liebsten möchte jeder sie monopolisieren und quasi alle sollen bloß sein Produkt kaufen. Seinem Kapital den Kreislauf ermöglichen und damit muss man die Kaufkraft von anderer Ware abziehen. Na, wie macht man das? Unternehmer konkurrieren mit Preis und Qualität um die Kaufkraft der Massen. Wichtig, weil es nicht ums Bedienen der Konsumbedürfnisse geht, sondern darum, sich an den Konsumbedürfnissen zu bedienen. Weil es nicht darum geht, das Volk zu versorgen, sondern weil es darum geht, die Kaufkraft im Interesse des Kapitals auszunutzen, werden dem Bedürfnis Angebote gemacht. Aber dem Bedürfnis, das nicht zahlen kann, das mittellos ist, werden von allem Anfang an überhaupt keine Angebote gemacht. Das bleibt sowieso und von allem Anfang an ungestillt. Nur Bedürfnis, das sich fürs Kapital ausnutzen lässt, gilt überhaupt was. Arme Leute, die kein Geld haben, kriegen auch keine Angebote gemacht. Ihr Bedarf bleibt ungestillt von allem Anfang an, weil es ja nicht darum geht, den Bedarf zu befriedigen, sondern den Bedarf auszunutzen. Insgesamt bekommen die Massen Angebote gemacht, aber auch nur im Bereich der Produkte und im Bereich der Preise, bei denen sich ihr Kaufkraft ausnutzen lässt. Wichtig in Erinnerung zu halten, bei allem Gerede von Konsum, und ihr wisst ja, da komme ich ja später noch drauf, Konsumgesellschaft, Konsumterror, Konsumkritik, bei all dem Gerede, weil es darum geht, die Kaufkraft der normalen Leute fürs Geschäft zu benutzen, werden ihnen in den wichtigsten Bedürfnissen, in den richtig großen Fragen natürlich keine Angebote gemacht. Also was auf dem Markt nicht vorhanden ist, was man sich nicht kaufen kann als Proletarier, ist Existenzsicherheit. Einfach ein sorgenfreies Leben, das ist nicht im Angebot. Eine Versicherung gegen Arbeit, gegen Armut kann man nicht kaufen. Und wenn man sie kaufen könnte, hätte sie ja Vermögen kosten. Und wer ein Vermögen hätte, bräuchte sie ja nicht kaufen. Schöne, große, gut gelegene Wohnungen, Häuser ist nicht im Angebot. Freie Verfügung über die eigene Zeit, das alles ist nicht zu kaufen. Nicht zu kaufen für Leute, die es bräuchten. Alles andere kann man kaufen. Und da ist der moderne Arbeitsmensch, anders als der Sklave, von gar nichts prinzipiell ausgeschlossen. Sondern von allem nur nach Maßgabe der Größe seines Geldbeutels. Und weil sein Geldbeutel für den Umschlag des Kapitals nutzbar gemacht werden soll, deswegen werden dem Bedürfnis Angebote gemacht in tausend Dingen, mit jeweils x Abstufungen nach Preis und Qualität. Auch der Geldbeutel der Leute, die sehr wenig Geld haben, ist für Gewinne zu benutzen. Wenn die Ware nur billig genug hergestellt ist, sodass der arme Mensch sie noch kaufen kann. Deswegen schaut der Konsum auch so aus, dass es in unserer Gesellschaft von jeder Ware, wirklich vollkommen egal, vom Rasierwasser bis zum Bier, vom Auto bis zum, ich weiß nicht was, Bettüberzug, gibt es immer alles von der Premium-Qualität bis zum Schund. Also die Klassengesellschaft bildet sich durchaus ab in der Hierarchie der guten und nicht so guten Dinge. Jedes Bedürfnis soll benutzt werden für einen Umschlag. Also wird jedem, so gut es geht, ein Angebot gemacht. Es ist der Kampf um den Markt mit Preis und Qualität. Immer mit dem Ton, wer was Besseres will, muss auch mehr zahlen, wer aber weniger zahlen kann, kriegt auch was Schlechteres. Konkurrenz um den Markt, Konkurrenz um den, und Werben um den Konsumenten, zweite Ebene. Das ist die Werbung. Unternehmen geben durchaus eine Menge Geld aus für die Propaganda für ihr Produkt. Und unsere Welt ist vollgestellt mit Propaganda von privaten Leuten für ihre Ware. Ja, das habe ich früher schon mal erzählt. Wenn der reale Sozialismus, dem man ja immer nachsagt, er hätte die Menschen nicht in Ruhe gelassen und an den Werkstoren wären Sprüche gestanden wie Vorwärts zum 17. Parteitag der KPDSU oder hoch die internationale Solidarität oder irgend so Zeug. Man hätte damit die Menschen belästigt. Im Vergleich zu dem, wie unser kapitalistischer Alltag ausschaut, haben die Leute unglaublich in Ruhe gelassen. Also wie bei uns die Welt vollgepflastert ist von Propaganda für Produkten, das ist unüberbietbar. Fängt ganz einfach an, nämlich auf die, naja, wie beim billigen Jakob. Nehmt meinen Schrott, nicht den vom anderen. Die Prädikate sind da ganz einfach. Laut, schreierisch sein, auffällig sein, gut sichtbar, den Namen der eigenen Ware bekannt machen. Das ist die erste Ebene der Werbung. Dann Preis und Qualität, aber jetzt nicht mehr als quasi einfaches ökonomisches Ding, sondern Preis und Qualität als Argument. Wie viel das wieder alles verrät, Preis und Qualität als Argument. Nehmen wir den Preis. Leuten wird gesagt, mein Preis ist super. Ja, mein Preis ist dein Vorteil. Manchmal heißen sie auch Vorteilspreise. Die Leute kriegen gesagt, Geld wegzahlen ist das. Geld wegzahlen ist die beste Weise, es zu behalten. Geld ausgeben als Form von Sparen. Ja, Produkte, die einfach Sparpreise haben. Jede Ware kostet nur. Ja, das ist fast schon unverzichtbar, wenn man einen Preis nennt, ein Nur davor zu setzen. Das alles hat in der Phrase Geiz ist geil bloß halt eine neue Formel gefunden. Aber eigentlich ist es das, was ewig gibt, nämlich Werben mit dem Preis. Und Werben mit dem Preis, das ist ein Punkt, da muss man mal sehen, wenn man Leuten mit dem Preis kommt und sagt, nimm meine Ware, die kostet wenig. Das ist ein Anspielen auf die Armut. Das ist ein Voraussetzen der Armut. Und es ist ein Angebot an die Armut, nämlich die Armut muss nicht drücken. Auch mit deinem Geldbeutel kommst du weit, wenn du ihn gut bewirtschaftest und mein Zeug kaufst. Man geht aus von der Beschränkung der Leute, dass sie sich nicht kaufen können, was sie wollen und brauchen. Genau davon geht man aus und sagt ihnen dann, du kannst dir kaufen, was du willst und brauchst. Dein Geld reicht, wenn du es für meinen Schrott ausgibst. Ein Umgang, ein Argument, das nur bei armen Leuten zieht überhaupt, bei Leuten, die knapp mit dem Geld kalkulieren müssen, überhaupt nur zieht, dass das ein Schnäppchen sei, dass das ein Superpreis ist. Es geht alles aus von einem größeren Verkaufsbedürfnis, als es Konsumptionsfähigkeit gibt. Und das wird angesprochen. Und da wird den Leuten noch gesagt, aber die Beschränkung, die du erleidest, muss nichts ausmachen, wenn du mein Ding kaufst. Qualität. Werbung mit Qualität. Kann auch ganz einfach losgehen, Qualitätsware und so weiter. Aber wo mit Qualität geworben wird, und die Werbung selber, die heutige Werbung, die TV-Werbung und so weiter, die wirbt für die Qualität mit einer Überhöhung derselben. Geht los mit diesem Produkt befriedigst du dein Bedürfnis supermäßig. Eine ganz tolle Seife, ein super Rasierwasser etc. Aber es bleibt nicht beim supermäßig im Sinn von, naja, und das Bedürfnis, die Haut nach der Rasur zu beruhigen, geht damit ganz gut, sondern das Bedürfnis wird überhöht zu, mit diesem Produkt befriedigst du dein Bedürfnis so, dass dein Leben glückt. Werbung zielt immer auf das Bild des geglückten Lebens. Und deswegen, wer ein Haus kauft, kauft nicht ein Haus, sondern ein Zuhause. Ja, mit Familie und fröhlichen Kindern gleich dabei. Rasiercreme wird beworben mit spärlich bekleideten Frauen, die dem Rasierten um den Bart gehen. Überhaupt die Rolle des Sex in der Werbung. Es ist die Formel für Lebensglück überhaupt und die wird einfach mit dem Produkt verbunden. Jetzt sei die Reihenfolge versaut. Ich wollte es eigentlich andersrum sagen. Ich wollte anfangen, Qualität supermäßig und dann als erstes einführen. Das erste Versprechen der Werbung ist, mein Produkt befriedigt dein Bedürfnis supermäßig, war ja auch die Formel vorhin, mein Produkt ist Luxus. Also die Seite, mein Produkt ist was Ausgefallenes. Das ist nicht, was alle haben. Auch das ist nochmal ein Anspielen auf Armut. Es ist nochmal ein Anspielen auf, es gibt Massenprodukte, die haben alle. Es ist ein Angebot, du befriedigst hier ein Bedürfnis, das kann nicht jeder. Du zeichnest dich aus im Unterschied zu den Massen, die jeden Schrott verwenden, wenn du meinen Schrott kaufst. Dieses, was dann zur Werbung gehört, das gönne ich mir, das leiste ich mir, das bin ich mir wert. Ja, diese, wenn die Damen irgendwas kaufen und dann hinterher sowas sagen. Das alles zielt auf, das ist nicht das Notwendige, was man sowieso braucht, eine Seife, sondern das Allernormalste, Notwendige ist was ganz Extras. Also das war der erste, das war eigentlich die unterste Stufe. Dann kommt es, die Überhöhung zu, das ist Mittel des geglückten Lebens, Haus zu Hause, und dann kommt eigentlich erst die Rolle des Sex in der Werbung, überhaupt das Bild des im privaten Dasein Erfolgreichen, nämlich sich die Sphäre des Glücks erschließen können, auf die sie ja schließlich ankommt. Das andere Geschlecht erfolgreich attrahieren. Und das wird mit allem verbunden, mit wirklich allem. Autos werden mit halbnackten Frauen verkauft, Rasierklingen, alles. Wichtig ist Folgendes. Über die Werbung, das ist wirklich billig, also da muss man keine kommunistische Schulung hinter sich gebracht haben, dass man die Werbung verspotten kann. Das kann wirklich jeder, das ist, ihr hast im Fernsehen auch, das, nach der Werbung kommt die Comedy, die macht Spaß über die Werbung. Es ist nichts Besonderes. Aber es lohnt sich einen Augenblick lang, sich zu überlegen, wie das eigentlich funktioniert. Denn auf einen Punkt muss man achten. Im groben Sinn drauf reinfallen tun die Leute nicht. Also so, dass wenn einer sagt, kauf diese Unterhose, dann bist du geil wie, weiß Gott wer. So ist es nicht, da sagen die Leute, das mache ich jetzt und dann klappt es alles. So geht es nicht. Also in dem Sinn, auf den getäuscht werden und auf die Täuschung reinfallen, das tun die Leute nicht bei der Werbung. Deswegen, jeder kann über die Werbung auch spotten und lachen und weiß schon, die versprechen Gott und die Welt. Und das wird natürlich alles nicht erfüllt. Also so funktioniert es nicht, es funktioniert auf einem härteren, in einem härteren Sinn. Nicht, dass die Leute das Versprechen glauben würden, dann bin ich sexuell so attraktiv, dass mir niemand widerstehen kann. Nicht in dem Sinn, sondern in dem Sinn, dass die Leute mit der Überhöhung des Produkts zum Mittel des geglückten Lebens, zum Mittel des geglückten, der geglückten Privatexistenz, dass sie mit dieser Überhöhung die Leute schon genau dort ansprechen, wo sie wirklich unterwegs sind. Wie gesagt, nicht, dass sie glauben würden, dass das Versprechen erfüllt wird, aber dass sie solche Ziele wirklich verfolgen, das stimmt schon. Sie werden dort angesprochen, wo sie unterwegs sind. Es sind halt Menschen, die ihr Leben aufgeteilt haben müssen. Aufgeteilt haben müssen in die Abteilung Aufwand und die Abteilung Ertrag. Ihr tägliches Dasein in Büros und Fabriken, das ist das Leben als Aufwand. Das ist das Minusleben. Das muss man sich antun. Da muss man sich alles gefallen lassen vom Vorgesetzten. Die Stunden muss man durchstehen. Wofür? Damit man hinterher mit Leben entschädigt wird. Für die Abteilung Aufwand. Für die Abteilung Minusleben. Und dann gibt es das absurde Ideal, ein Leben, in dem man Mittel des Kapitals ist. In dem man eben für den Gewinn arbeitet und hinterher deswegen auch ausgelaugt ist und der größte Teil des Tages vorbei ist. Dem Restleben, dann, wenn man frei ist und mit dem verdienten Geld in der Tasche sich zugänglich machen kann, was man sich zugänglich machen kann, mit dem Rest ein geglücktes Leben den Verhältnissen abzuringen. Und Leute, die eben in der Lage ihre Existenz nicht kritisieren, sondern verbissen sagen, diesen Existenzbedingungen gewinne ich mein Glück ab, die lassen sich aufs Glück immer gern ansprechen. Die halten es nicht für absurd, zu sagen, es kommt aufs Glück an. Für absurd halten sie es vielleicht, dass die Seife mich glücklich machen soll. Das halten sie vielleicht für absurd. Aber dass es ums Glück geht, um diesen Unsinn, um dieses Ideal der Totalbefriedigung, deswegen, weil das halbe Leben Minus ist, als es Ideal der Kompensation ist, dass es um diesen Unsinn geht, das halten sie nicht für verkehrt, sondern das meinen sie, das ist genau die Sache, um die es geht. Es geht schon weiter um. Neu und immer wieder verkaufen zu können, bewirbt die Unternehmerwelt nicht nur die Produkte, die es schon gibt, sondern sie kreieren immerzu neue Produkte, damit es wieder was Neues zum Verkaufen gibt. Damit es wieder einen Grund gibt, sich was zu kaufen. Damit es einen Grund gibt, das Produkt dieses Unternehmers zu nehmen und das Produkt der anderen Unternehmer links liegen zu lassen. Auf der einen Seite muss man das sagen, dass es die Produktion ist, dass es die Fabriken sind, die die Bedürfnisse der Menschen entwickeln, ist nichts Schlimmes, ist vielmehr vollkommen normal und in allen Gesellschaften so. Kein Konsument, der noch keinen Farbfernseher gesehen hat, hat ein Bedürfnis nach einem Farbfernseher. Und sagt, der fehlt, der ist nicht da. Unsere Bedürfnisse, die wir heute haben, sind alle nicht mehr waldursprüngliche, natürliche Bedürfnisse. So nach dem Muster satt werden. So ist es nicht. Alle diese Bedürfnisse sind gesellschaftlich produzierte und es ist auch gut so. Das ist die Seite, die ich vorhin von Marx vorgelesen habe, das ist das Zivilisationsmoment. Ja, dass die Leute aus dem mittelalterlichen mehr als satt werden ist nicht drin, rausgezogen sind und jetzt verschiedene Speisen kennen und verschiedene Speisen unterscheiden und italienische Küche kennen und ungarische, wenn sie die mögen, und Thai und so weiter. Das ist zivilisatorisch und es ist in Ordnung und es ist normal in allen Gesellschaften der Welt. Unnormal ist es, dass die Möglichkeiten der Produktion die Bedürfnisse entwickeln im Interesse der Produktion. Das ist unnormal. Dass es die Produktion ist, die die Bedürfnisse entwickelt, die Fähigkeiten, die Techniker hinkriegen, das ist nicht zu kritisieren. Dass die Bedürfnisse entwickelt werden, damit wieder was Neues zu verkaufen geht, das ist zu kritisieren. Das ist nämlich absurd. Da werden die Bedürfnisse entwickelt im Interesse der Produktion. Und das sieht man ihnen auch an. Von dem Standpunkt aus wird nämlich manches sehr gleich. Die Entwicklung eines wirklichen neuen Gebrauchswerts, der was kann, was die anderen Dinger nicht konnten und deswegen wirklich besser ist, steht neben dem, dass man einfach Schnickschnack an den Sachen verändert. Wenn es dazu taugt, dass man den Kunden vom Produkt des Konkurrenten wegzieht zum eigenen, ist Schnickschnack gerade so gut und so nützlich, wie das Entwickeln neuer Gebrauchseigenschaften. Der Zweck ist ja wirklich bloß, den Kunden von dort wegzulocken und zu meinem Produkt hin. Haben Sie wirklich was gemacht? Sie bauen in die Produkte tatsächlich einen moralischen Verschleiß ein. Moralischer Verschleiß soll heißen, ein Verschleiß, der nicht identisch ist mit dem Verschleiß eines Pullovers, wenn er abgetragen ist. Mit dem Verschleiß eines Autos, wenn es irgendwann immer mehr Reparaturen fällig sind und nicht mehr fährt. Sie bauen in die Produkte ein Veralten ein, damit man sich wieder was Neues kauft. Ja, die Mode ist das. dass jedes Produkt in dem Sommer, wo es kreiert wird, schon gesagt wird, nächsten Sommer muss das unmöglich ausschauen und man muss nächsten Sommer wieder was Neues haben, damit das Alte alt ausschaut, damit man das Alte nicht mehr sehen mag und einen Grund hat, wieder Geld auszugeben fürs Neue. Und was vielleicht bei der Bekleidung, bei Hemdchen und so, da möchte man ab und zu mal was anders sehen, noch angeht, ist inzwischen ja zu einem allgemeinen Ding geworden. Alles ist Modeartikel. Autos sind Modeartikel geworden. Küchen, Polstermöbel, alles. Ich komme später noch auf die Realität zurück. Jetzt bleibe ich einfach einmal eine Weile in dieser absurden Welt des Kampfes um Absatz, was man da alles macht. Für dieses Bedürfnis, den Leuten immer wieder was Neues zu verkaufen, hat die Industrie glatt was entdeckt. Nämlich, dass man den Leuten außer den Gebrauchswerten, die die Dinge so haben, noch einen ganz anderen Gebrauchswert anbieten und die Befriedigung von noch einem ganz anderen Bedürfnis schmackhaft machen kann. Nämlich das Bedürfnis, sich als erfolgreiches Individuum darzustellen. Erinnere mal bloß an die Sache, ja. Heutzutage kriegt man zum Beispiel keine Kleidermode mehr angeboten ohne eine Philosophie. Von Wörl ist kürzlich eine Werbung gekommen über Strelson, deutsche Firma. Da heißt es also, ein Modemacher heute kann ohne eine Philosophie überhaupt nicht mehr antreten. Wenn er nicht eine Philosophie zu verkaufen hat, dann hat er nichts zu verkaufen. Also Anzüge sind das Letzte, was der verkauft. Drücken Sie Ihre Persönlichkeit aus. Durch die Kleidung, die du trägst, durch das Auto, das du kaufst. Ja, das hat mal der kleine Spaß. Was muss das für eine Persönlichkeit sein, die sich durch ein Auto ausdrücken lässt? Aber mal gleichgültig. Das Angebot heißt, drücken Sie Ihre Persönlichkeit durch die Automarke aus, die Sie kaufen. Oder durch das Modell. Zeigen Sie, wer Sie sind. Zeigen Sie den anderen, wer Sie sind. Ja, ist eigentlich das Primitive und auch schon sehr lang Bekannte. Mit den Konsumartikeln, die man kauft, gibt man an. Oder kriegt man das Angebot von der Industrie gemacht, gibt damit an. Und die Industrie spielt richtig drauf an. Du kannst außer dem Fortbewegungsinteresse und der Bequemlichkeit beim Transport auch noch ein ganz anderes Bedürfnis mit einem Automobil befriedigen, nämlich dein Bedürfnis zum Angeben. Auch da noch möchte ich mal daran erinnern, auf was für Trostlosigkeit das immerhin verweist. Den Leuten das Angebot machen, damit könnt ihr angeben. Hat er zwei Seiten. Die eine Seite ist die Objektive, die ich vorhin schon mit Luxus angesprochen habe, das Exklusive. Das ist was Exklusives. Da ist der Genuss des Produkts, soll darin bestehen, dass andere es nicht haben. Nicht, dass X genießt, dass es zum Genuss taugt, sondern ich genieße, dass X habe und andere nicht. Das ist schon die ganze Stellung, ich genieße meine Stellung in einer Hierarchie von arm bis reich. Ich genieße, dass ich nicht zu den Arschlöchern gehöre. Und wenn, dann genieße ich, dass ich zeigen kann, dass ich es nicht bin, dass ich es nicht tue. Das ist die zweite Ecke. Sich als erfolgreiches Individuum darstellen, es ist ja sozusagen schon die Schwundstufe vom erfolgreiches Individuum sein. Ist ja schon der Zweck, sei erfolgreiches Individuum ein Zweck, den es bloß in einer kapitalistischen Gesellschaft gibt, wo der Mensch dauernd bestritten ist, wo er das Angebot kriegt, sei deines Glückes Schmied, aber komm zurecht mit den Bedingungen, in die du gestellt bist. Gewinnt dieser Welt dein Glück, deinen Erfolg ab. Und weil alle wissen, wie viel dabei scheitern und wie notwendig es ist, dass dabei gescheitert wird, deswegen ist der Standpunkt, ich will Erfolg, ich bin mir Erfolg schuldig, das, was die Leute dann wirklich auch mit der Bereitschaft, sich das anzutun, auch sich als Zweck setzen. Jetzt wollen sie Erfolg. Jetzt ist aber das Angebot, zeige den Erfolg, den du hast. Ja? Das ist, weil ich es auch Schwundstufe. Ist ja schon ein Abstand nehmen von, ob der ein geglücktes Individuum ist oder nicht, ist ja noch immer nicht dasselbe, als ob er sich als solches darstellt. Genieß wenigstens, dass du es hinkriegst, in den Augen der anderen ein geglücktes Individuum zu sein. Also auf wie viel Beschränkung, auf wie viel Beschneidung, auf wie viel Bestreitung der Individualität man da anspielt, wenn man das Angebot macht, gib doch ein bisschen an mit den Produkten. Wie viel Kapitalismus unterstellt ist, wenn man, also nämlich dass die Menschen dauernd bestritten sind, unterstellt ist, wenn man das quasi zu einem Genussartikel aufbereitet, das angeht. Das alles, auf was das alles verweist, naja, das ist doch viel schlimmer, als dass dann die Menschen sich die Sünde auch noch antun, ein wenig angeben zu wollen. Aber, den Punkt muss man schon noch sagen, auch das ist ein wirkliches Bedürfnis in unserer Gesellschaft. Anzugeben mit den Produkten, die man sich leisten kann und leistet. Und deswegen ist es von der Industrie auch keine Spinnerei, wenn den Leuten das als Haupt- oder womöglich gar als Nebennutzung, als Neben- oder Hauptnutzen der neuen Anschaffung schmackhaft gemacht wird. Auf die Weise lebt man ja dann wirklich in einem ziemlichen Irrenhaus. Man liest in der Zeitung, und dann mit der ganzen Werbung und der Welterwerbung, das ist alles passiert, so, und jetzt liest man, Shopping wird immer mehr zum Vergnügen der Leute. Leute gehen gern shoppen. Muss man wirklich sagen, also die Beschaffung der Artikel, um deren Genuss es doch eigentlich zu tun ist, die Beschaffung der Artikel soll selber der Genuss sein. Hält man an und für sich eher für die Abteilung Aufwand, dass man hin muss und es beschafft? Nein, Shopping ist ein Vergnügen. Auch da wieder. Es ist wichtig zu sehen, in welcher Welt man lebt, wenn Shopping Vergnügen ist. Das ist wichtiger, als den Kopf zu schütteln und zu sagen, ich als Intellektueller, ich finde es kein Vergnügen. Wenn Shopping ein Vergnügen ist, dann genießen die Leute die Möglichkeit, den Ausschluss von den Produkten, der erstmal gegeben ist, alles ist in den Schaufenstern und nichts gehört ihnen, den Ausschluss von den Produkten möglicherweise aufheben zu können. Sie genießen das Gefühl der Macht des Geldes, das sie in ihren Taschen tragen. Sie können sich was kaufen. Und dieses ich bin in der Lage, mir was zugänglich zu machen. Ja, was bloß ein Reiz ist, wenn erstmal alles nicht zugänglich ist. Das für einen Genuss halten. Ich schaue mir alles an, was ich mir kaufen könnte und kaufe dann auch irgendwas. Den Genuss der Freiheit, die beim Wählen des Artikels, den man kauft, betätigt wird. Das alles lebt davon, dass der Ausschluss, das Nichthaben, das Nichtzugänglichsein, die allgemeine Folie, der allgemeine Zustand ist, vor dem dann den Ausschluss aufheben können, glatt ein Gefühl der persönlichen Macht und ein Gefühl der persönlichen Freiheit vermittelt. Jetzt schauen wir uns an, wie der König Kunde dasteht. Denn es ist auch wichtig, an einen Ausgangspunkt zu erinnern. Immer kann er zu wenig kaufen. Immer wird er mit dem Lohn als Kost behandelt und knapp gehalten. Durch Werbung, durch Mode, durch das Angebot, kauf exklusive Ware, steigt seine Kaufkraft ja nicht. So kommt die Absurdität zustande, dass unter dem Siegel von Luxus und Genuss die Menschen natürlich das Geld, das sie verdienen, ausgeben. Aber mit dem, was sie ausgeben, soweit ihr Einkommen ihm reicht, im Wesentlichen halt das Nötige kaufen. Das, was auf unserem kulturellen und funktionalen Niveau halt so gebraucht wird. Kleidung, Essen, Trinken, Transport, Wohnen, Unterhaltung, Ferien. Na, das sind so die Dinge. Was es halt braucht, es wird der Schein erweckt, sie würden sich Luxus zugänglich machen. Und tatsächlich geben sie ihr Geld halt fürs Nötige aus. Fürs Nötige, und da merken die Leute schon, wenn sie das Geld falsch ausgeben, dass es fürs Nötige nimmer langt. Und dann werden sie schlau und dann teilen sie sich's ein und dann geben sie es eben aus für die Lebensbedürfnisse, die es braucht für einen modernen Arbeitnehmer, damit er seine Notwendigkeiten abwickelt und morgen wieder frisch auf der Matte steht. Am Schluss war es nichts anderes als die notwendige Reproduktion, die mit dieser ganzen Überhöhung und dem ganzen Zirkus und Schein abgewickelt wird. Der König Kunde, ja, mit dem Ton, alles dreht sich um ihn. Er wird umworben. Aber auch manchmal mit dem Ton, er hat alles in der Hand, was er möchte, wird produziert. Der König Kunde ist in Wahrheit das letzte Anhängsel des Wirtschaftslebens. Was soll er denn anders machen, als kaufen, was im Angebot ist und solange sein Geld reicht? Er wählt, das stimmt, er kann wählen, aber nur zwischen den Alternativen, die der Markt ihm bietet. Und die Alternativen, die der Markt ihm bietet, haben eine Voraussetzung allemal, nämlich, was immer angeboten wird, auf allen Preisniveaus und Qualitätsstufen. Was immer angeboten wird, eine Vorbedingung hat das Ding längst erfüllt. Es ist eine Ware mit einem Preis, der einen Gewinn für das Unternehmen beinhaltet. Sonst existiert das Angebot überhaupt nicht. Was anders als sich für die Versilberung von Gewinnen dienstbar machen, kann er gar nicht. Und die Konkurrenzfähigkeit der Ware, wodurch kommt die zustande? Na, dadurch, dass bei der Produktion sehr sparsam mit Löhnen umgegangen worden ist. Also es ist seine eigene Armut und Verbilligung, die er in zugänglichen Preisen hinterher erlebt. Ja, wenn man immer wieder mal gesagt kriegt, heute stehen die Menschen doch gut da, anders als unsere Großväter, gibt's heute. An der Arbeit, dass ich heute den Kühlschrank kaufe, den Fernseher, ein Auto, dann muss man erst mal sehen, dass der Unterschied zum Großvater nicht darin besteht, dass der Arbeiter heute so viel reicher ist, sondern darin, dass die Autos so viel billiger hergestellt werden können als damals. Dass die Arbeit so produktiv gemacht worden ist, dass der Arbeiter, der für einen Gewinn arbeitet, so wenig Arbeit in ein Auto stecken muss, dass am Schluss sogar der Arbeiter, der so knapp entlohnt wird, sich das kaufen kann. Es ist doch nicht, dass er einen größeren Anteil am Reichtum hat als früher, sondern es ist so, dass das Auto einen so viel kleineren Anteil an Reichtum repräsentiert als zur Zeit seines Großvaters. Die Macht des Konsumenten, die immer beschworen wird, die Macht des Konsumenten besteht in was einzig, in einer Sache. Nämlich, dass er darauf verzichtet, seine Bedürfnisse zu stillen, sogar in dem Maß, wie er es könnte. Das ist die einzige Macht, die der Konsument hat. Also nicht kaufen, das kann er. Aber was ist das für eine Macht, nicht kaufen? Er muss ja kaufen, es ist ja sein Bedürfnis, das befriedigt werden muss. Deswegen die letzte Abteilung. Viertens, Konsumkritik. Ja, unter der Überschrift Konsumterror, Konsumgesellschaft, gibt es kritische Töne, manche halten sich auch für links von denen, die so reden, die kritisieren am Kapitalismus ausgerechnet den Konsum. Jetzt muss man sagen, den Konsum kritisieren. Man möchte sagen, das geht ja eigentlich gar nicht. Im Sinn von meinem Einstieg heute. Ja, jede Produktion hat den Zweck, die nützlichen Dinge herzustellen, damit sie verbraucht werden. Keinen anderen Zweck hat es nicht, die Arbeit. Dafür, dass das Zeug, was gebraucht wird, herkommt und dann verbraucht wird. Jetzt den Verbrauch kritisieren, ja, der ist doch der Zweck der ganzen Chose. Das einzig Vernünftige am ganzen Produzieren ist das Verbrauchen. Und das kritisieren, ja, wie will man das kritisieren? Also eigentlich geht es gar nicht. Andererseits kann man sagen, na gut, Leute, die Konsumkritik hier und heute üben, haben den Konsum dieser kapitalistischen Gesellschaft vor Augen. Sie kritisieren den. Aber der Konsum, dem aus allen Knopflöchern die Armut und der Ausschluss herauslugt, das war ja vorhin, das sind die kleinen Beweise, die ich zwischen unterwegs so probiert habe. Schon wenn einer sagt, das kannst du dir leisten. Wenn einer sagt, mein Preis, mit Preisen, wie ich sie habe, kommst du mit deinem Geldbeutel weit. Wenn einer sagt, meine Ware gewährt ein geglücktes Leben. Alles in Bezug auf Armut und Ausschluss. Und diesen Konsum nicht als Index und Exponent von Armut kritisieren, zeigen, dass auch daran zu sehen ist, wie Menschen mit ihrem Bedürfnis instrumentalisiert und knapp gehalten werden. Sie gehen arbeiten wegen ihrem Bedürfnis, aber sie arbeiten nicht für ihr Bedürfnis, sondern für einen Gewinn. Das schaut auf der Seite des Bedürfnisses so aus, dass ihr Geld für die Bedürfnisse, die diese Gesellschaft bei ihnen weckt, immer zu klein ist. Ausgerechnet diesen Konsum nicht als Index von Armut und Ausschluss kritisieren, sondern als ein übertriebenes Haben-Wollen, als Zeichen einer Immer-mehr-Mentalität und so. Das ist schon nicht mehr so fein. Man merkt ja auch, was es ist. Es ist die Kritik des Konsums. Und da wird durchaus auf die Absurditäten und auch auf die Schäbigkeit des kapitalistischen Konsums gedeutet. Aber es ist die Kritik des schäbigen kapitalistischen Konsums, nicht vom Standpunkt eines gescheiten Konsums aus, sondern vom Standpunkt eines Existenzminimums aus. Weniger täts auch, ist die Botschaft. Manche sagen es richtig. Man kann den Zwängen der Konsumgesellschaft entfliehen durch Abschied vom konsumistischen Lebensstil im Sinne freiwilliger Einfachheit. Man erklärt den Konsum gleich zu einer verkehrten Weltanschauung, Konsumismus, und nennt es eine Affluenza, was ja künstliche Wortbildung aus Affluence, das ist Überfluss, und Influenza, das ist Grippe. Also eine Wortbildung, die eben Überflusskrankheit sagen will. Also da merkt man das, die Leute, die so reden, die merken schon, ja, für die Menschen in unserer Gesellschaft dreht sich alles um den Konsum, weil es so schwer ist, ihn zu befriedigen mit dem Geldbeutel, mit dem sie ausgerüstet sind. Dass sich für die Leute alles um Konsum dreht, das merken die Kritiker. Und sagen, damit darüber geht quasi die geistige Freiheit des Individuums verloren, dass sie alle so konsumgeil sind. Und was empfehlen sie ihnen? Einfach noch ärmer sein, als sie sowieso sind. Ja, ich habe jetzt den Satz gerade schon mal gesagt. Ich habe sowohl in einem Leserbrief an uns mal gekriegt, als auch da in diesem Wikipedia habe ich nachgeschaut. Und da ist das Freiheitsverlust, ja, Reduzierung der Freiheit auf Konsumfreiheit. Dieser Ton, der Konsum ist es doch, der die Menschen an die kapitalistische Produktionsweise kettet. Ja, die sollen sich befreien. So denken die Leute. Also denken diese Konsumkritiker. Da muss man erst mal sagen, der Konsum ist es, der die Leute an die kapitalistische Produktionsweise kettet. Wie soll man den Satz verstehen? Verstehen wir ihn einmal ganz sachlich. Da muss man sagen, ja, es stimmt, dass sie Bedürfnisse haben, die Leute.
Dass sie einen Bedarf haben, den sie selber daheim mit sich allein nicht befriedigen können. Dass sie alles Mögliche brauchen. Das ist in dieser Gesellschaft der Hebel dafür, dass sie in Fabriken und Büros gehen und sich zur Verfügung stellen, weil sie Geld verdienen müssen, sonst kommen sie an die Dinge des Bedarfs nicht dran. In dem Sinn kann man sagen, dass sie Bedürfnisse haben, ist ihr Schwäche, an der werden sie gepackt und mit der werden sie gefügig gemacht für den Dienst an der Profitmacherei. Das ist nicht zu leugnen. Aber der Umstand, dass ihr Bedarf der Hebel ist, sie zu einer Arbeit zu zwingen, die alles andere zum Zweck hat, als die Deckung ihres Bedarfs, das ist ja gerade unsere Kritik. Und die Einsicht in den Umstand ist natürlich auch der Hebel ihrer Befreiung. Die Einsicht in den Umstand, dass ihre Arbeit, die sie wegen ihrer Bedürfnisse machen, auf die sie sich wegen ihrer Bedürftigkeit einlassen, dass diese Arbeit gar nicht den Zweck hat und gar nicht nach Maßgabe und gar nicht unter dem Gesichtspunkt der Befriedigung ihres Bedarfs stattfindet, sondern dass ihr Bedarf bloß der Hebel ist, sie für einen ganz anderen Zweck gefügig zu machen. Das ist die Kritik der Verhältnisse. Insofern ist das Argument, das ist die Fessel, ja, kann man sagen, aber das ist ja auch die Entdeckung, das ist der Zwang, gegen den man sich wehren muss. Alle, die das aber in die Ecke der Konsumkritik lesen, meinen, weil die Leute ihre Bedürfnisse befriedigen wollen, sind sie bereit, sich die kapitalistische Arbeit gefallen zu lassen, Überstunden zu machen etc. Und dann kommt der Vorschlag, Befreiung würde darin bestehen, dass man sich der Herrschaft dieses Profitzwecks, der gesellschaftlich weiter gilt, durch eigene Bedürfnislosigkeit doch entziehen können. Da muss man einerseits sagen, das ist vielleicht eine Empfehlung. Gleich gar nichts mehr konsumieren, gleich gar nichts mehr vom Leben haben, das ist die Lösung. Das ist die Freiheit, die im Angebot ist. Augenblick, ich mache den Satz fertig, dann, ja. Na, wir haben vergessen. Und gleich, ja. Doch mal Angebote, was du meinst, was nicht eigener Bedarf ist, sondern bloß eingeredet. Du wirst schnell merken, du kommst zu lauter Sachen, die übrigens hier im Raum dann viele sagen, nein, das ist schon ein eigener Bedarf von mir. Das kann ich nicht hören.
Außen auf dem Fernseher rumliegen, was ich nicht brauche. Das ist eingeredeter Bedarf. So, jetzt will ich, sagen wir mal,
oder ich verstehe schon, dass das Argument ist und dass der Gedanke so geht. Es liegt viel eingeredeter Bedarf vor. Und da wollte ich eben, dem habe ich schon vorgebaut in meiner Rede vorhin, indem ich sagen wollte, naja, dass unsere Bedürfnisse gesellschaftlich produzierte sind, nicht von der Natur sind, dass der eigene Bedarf, so im Sinn von ganz, das kommt von innen, von mir, dass unser heutiger Bedarf nie von innen kommt, sondern immer über das Angebot, das es gibt und das einem gefällt und das man deswegen haben will. Das ist erstmal unvermeidlich und deswegen möchte ich erstmal sagen, ja, das ist, habe ich vorhin mal gesagt, das ist das zivilisatorische Moment des Kapitalismus, dass die Bedürfnisse der Menschen entwickelt werden und sie nicht stehen bleiben, wo sie im Mittelalter waren. Aber zudem zu sagen, weil es ein gesellschaftlich produziertes Bedürfnis ist, zu sagen, es ist eingeredet und es ging doch auch ohne, das ist ein Plädoyer für Erdürftigkeit, die zurückgeht in eine Armutsphase, die heute nach der Seite der Produktivkräfte tausendmal überwunden ist und es deswegen lächerlich ist, sich dorthin zurückzusehnen. Ja.
Okay, das ja, aber da muss ich halt noch trennen, wenn ich einen eigenen Bedarf habe, die Fabriken oder die Techniker haben einen Bedarf erzeugt, der sich aber mit meinem Bedarf deckt, dann ist der sehr gut. Wenn die aber tatsächlich einen Erfolg haben durch extreme Einflüsse auf Medien und auf Werbung, aber der sich eigentlich mit meinem überhaupt nicht deckt, und ich brauche halt ein Zeug, was ich überhaupt nicht brauche, das muss ich ausrichten. Und da ist auch wieder so ein bisschen, dass das Shopping Spaß macht. Das macht nämlich nur das Shopping Spaß, denn weil ich es zu Hause habe, brauche ich es nicht mehr. Das sind mir gar keine Mühe. Im Wechsel brauche ich keinen Bedarf. Und das ist eingeredeter Bedarf. Und das andere ist, klar, das sind Erfindungen, und da prüfe ich, kann ich die gebrauchen. Nur deckend überschneide ich mit meinem persönlichen Bedarf. Und die würde ich sagen, die sind gut.
Okay, soweit verstanden. Jetzt nochmal zurück. Dein eingeredeter Bedarf. Du hast Dinge gekauft, die du dann daheim liegen hast und gar nicht mehr benutzt. Das konntet ihr hinten nicht hören. Der hat gesagt Römertopf. Da liegt aber meines Erachtens nicht der Fall vor, den du sagst, sondern es liegt ein anderer Fall vor. Denn diese Bedürfnisse, die du dann nachher anerkennst, wie du jetzt gerade gesagt hast, ja, wenn du feststellst, das ist wirklich eine nützliche Sache und es bringt was und dann will ich es auch haben, die lässt dir gelten. Das ist dir auch eingeredet worden von der Werbung. Und der Römertopf, den du später gekauft hast und daheim nicht mehr benutzt, der ist dir genauso eingeredet worden von der Werbung. Wieso hältst du den zweiten für eingeredet? Deswegen, weil du ihn nicht mehr benutzt. Dann musst du aber sagen, eigentlich liegt ja was anderes vor, als du gesagt hast. Es liegt nämlich vor, du hast im Besitz des Produkts nachträglich entdeckt, dass es dir gar nicht so nützt, wie du vorher gemeint hast. Und das kommt natürlich bei vielen Dingen vor. Aber das ist kein Fall von, das ist untauglich zum Unterscheiden von eingeredet und echt. Da ist noch nicht ganz fertig.
Da hast du den Bedarf selbst entdeckt. Also, oder du hast versucht, einen Nagel in der Bekommen anzuschlagen und bist daran gescheitert. Du merkst, du brauchst eine Bohrmaschine. Das ist ja kein eingeredeter Bedarf. Du hast nach dem dritten Mal entdeckt. Das nur mit dem Schlagwort.
Okay.
Thank you. sind bei dir nicht nur Verwechslung vor. Soll schon eben gesagt sein, dass die meisten Gebrauchsgegenstände, die sind schon irgendwie erfunden worden, werden industriell hergestellt. Und dann richtet sich überhaupt erst das Bedürfnis darauf, dass es die Sachen gibt. Und in diesem Sinne sind so ziemlich das Allermeiste, was man heute benutzt, einem angeboten worden. Das ist noch nicht selbst gekommen. Das ist aber das ist ein ganz anderer Gedanke als den, an den Sachen, die man daraus rufen hat, zu unterscheiden, wie kann ich gebrauchen und wie kann ich nicht gebrauchen. Ja, das ist vielleicht mal eine Kaufentscheidung getroffen und das war ein Fehlgriff oder so. Aber das kleine Unterscheiden zwischen dem, was du gerade brauchst und was du nicht brauchst, und wirklich dir was zu Hause hast, hilft doch die Unterscheidung, die getroffen werden sollte.
Naja, er sucht ein Kriterium für ein echtes Bedürfnis und ein aufgeschwitztes. Und
das ist doch rein tautologisch, weil dann sagst du doch nur, das, was ich selber habe, habe ich selbst. Ja, und das, was ich nicht mehr, und das, woran ich kein Interesse mehr habe, das ist mir aufgeschwatzt worden. Also ganz die Wahl, das ist ja auch nicht, weil du hast es dir aufgekauft und mein hast du meinst, du kriegst es mal gekauft. Dann braucht man es halt nicht.
Vielleicht nochmal was zu dem gesamten Gedankengang. Also, es war jetzt ja schon mehrfach gesagt worden, der Unterschied von es kommt aus mir selbst gegen es ist mir von außen herangetragen, der trägt nicht. Der taugt deswegen nicht, weil immer wenn du dann sagst, das leuchtet mir jetzt ein, was mir angeboten wird, davon verspreche ich mir einen Nutzen, dann hast du das zu deinem Anliegen gemacht. Und dann ist es nicht mehr unterscheidbar von dem echten eigenen. Da kommt kein großer Unterschied mehr raus. Was anders ist jetzt. Also deswegen möchte ich richtig sagen, der ganze Gedanke mit den echten Bedürfnissen gegen die quasi von der Werbung aufgeschwätzten, das ist ein Gedanke, der lebt schon von dem, es ging doch mit weniger. Der zweite Stoff, der da vorgekommen ist, ist, da kaufen die Leute mal einen Plastikball für 1,50 €, den sie zu einem Berg bei Karstadt aufgeschichtet haben. Mein Gott, dann kaufen sie ihn halt für 1,50 €. Ja, sogar der ärmste Mann hat so viel Freiheit, einmal unverantwortlich zu kaufen. Das stimmt schon. Dafür sind es ja auch Pfennigbeträge, obwohl es jetzt Pfennige gar nicht mehr gibt. An der Stelle soll man auch, das soll man überhaupt nicht zum Gegenstand der Kritik erheben. Denn der Mensch kann durch das Sparen von den 1,50 € sich auch nicht bereichern. Der kann auch seine sonstige Knappheit und seine sonstige Beschränkung nicht überwinden, indem er diese 1,50 € spart. Der andere trinkt ein Bier mehr und ist auch schon weg, das Geld. Ja, das muss jetzt übrigens nicht der 1,50 € Ding sein. Man kann sich ja mal was leisten und dann wissen die Leute aber auch, jetzt leiste ich mir was und das hat dann gleich die Bedeutung, ich weiß schon, mein Budget verträgt ein so teures Besteck oder eine so teure Uhr. Eigentlich nicht, aber jetzt bin ich mal unvernünftig und dann habe ich auch mal was Schönes. Ja, der Ausschluss des modernen Menschen vom Reichtum geht eben nicht darüber, wie im Feudalismus, dass manche Sachen für manche Leute gar nicht da waren, sondern nur über die Quantität. Und da kann man auch mal sich was leisten. Auch das gibt's doch. Und da gibt's auch das Bedürfnis. Ich will jetzt immer in alle Varianten, will ich sagen, man soll an der Stelle nicht kritisch werden. Das war mein Appell gegen diese Konsumkritiker. Man soll da nicht kritisch werden.
Gut.
Weil da war eine andere Meldung. Jetzt halt.
Ja. Ich habe den Eindruck, dass auch uns deine kleine Kultur auf der Du musst jetzt gerade so, als hättest du die wesentlichen Sachen zu Hause, die du überhaupt gebraucht hast. Und ab und zu, wenn du nicht sagen, wir kennen da mal was für hast du auch erfahren, was du brauchst. Ich würd wetten, du hast halt Geld in der Wohnung oder Zimmer oder irgend sowas und du hast halt Klamotten und du hast ein Fahrrad und vielleicht ein Auto und
Suchen nach Zuständen, die er hier nicht richtig findet. Und dann bei demjenigen, der sagt, ich bin ja auch mal was leistet, für mich zu werden.
Okay, ich so. Also ich bin auch kein so Konsumkritiker in dem Sinne. Also Konsum ist was Gutes, muss er mir auch denken. Also,
ich möchte nochmal auf die große Linie hinweisen. Es ist gar nicht zu bestreiten, dass die Unternehmen, die was herstellen und verkaufen wollen, um Konsumenten werben und sagen, kauft mein Zeug. Das ist ihr Geschäft. Dass sie das Bedürfnis haben, was loszuwerden. Also auch wirklich den Wunsch haben, Bedürfnisse zu schaffen, die es noch nicht gibt. Alles das ist nicht zu bezweifeln. Der Hammer ist, dass das so ein Kampfgeschäft ist, dass man den Leuten das alles quasi noch mit überhöhter Darstellung der Sachen naufreden muss. Das kommt doch bloß davon, weil die Leute so knapp sind, weil sie ihr Budget immer einteilen müssen. Und deswegen, wenn sie sich eins zugänglich machen, auf was anderes verzichten. Deswegen sind sie überhaupt empfänglich zu dem Unsinn, dass sie ab irgendeinem Gebrauchsartikel gleich, dass er Überhöhung an den Gebrauchsartikel hinkriegt wird. Weil sie ja Entscheidung fällen müssen, auf was sie verzichten. Also nochmal, das große Argument ist, Werbung ist nötig, weil den Leuten nicht zugänglich ist, was die Produktion herbringt. Und nicht, Werbung ist nötig, weil die Leute sich gern immer mehr einreden lassen. Noch anders gesagt, das ganze Bedürfnis, reelle, vernünftige, echte Bedürfnisse von eingeredeten, unechten und so weiter zu unterscheiden, alle Fassungen von braucht's das, sind welche, die unterstellen und gehen aus, von der Dürftigkeit der finanziellen Ausstattung der großen Mehrheit. Es ist doch insgesamt eine Schande im 20. Jahrhundert, wo man auf dem Mond fliegt, wo nahezu vollautomatische Fabriken rumstehen, in der Zeit überhaupt zu sagen, ach manches, die Leute können doch auch mit weniger ganz gut zurechtkommen. Also wo die Gesellschaft nach der Seite der produktiven Potenzen hin weit über der Frage des Nötigen hinaus ist, da werden die Leute auf dem Stand mit ihrem Lohn, mit einer finanziellen Ausstattung versehen, wo sie immer fragen müssen, brauche ich das? Ja, und auch manchmal sich leisten, was zu kaufen, was sie gar nicht brauchen. Aber in der Regel haushalten müssen, ihr Budget einteilen müssen, sich fragen müssen, brauche ich das? Die Gesellschaft nach der Seite der Reichtumsproduktion ist weit über das Notwendige hinaus. Nur weil die Leute bloß Mittel des Gewinns sind, werden sie so knapp gehalten, dass sie immer ans Notwendige denken müssen. Und da meine ich, da ist die Kritik immer die Stellung, die diese Menschen zur Produktion haben. Und nicht die Stellung, die diese Menschen zur Konsumtion haben. Die Konsumtion ergibt sich aus, sowohl die Nöte wie die Versuchungen der Konsumtion, ergeben sich aus der Stellung zur Produktion. Sie sind der Kostenfaktor Arbeit. Sie werden knapp gehalten, damit der Gewinn stimmt. Und in der Rolle kalkulieren sie, wie weit sie mit ihrem Geld kommen. Das ist die Kritik ist, dass sie nichts haben, nicht die Kritik, dass sie nicht kritischer mit dem Angebot umgehen. Das zweite Argument war ja schon gesagt. Und wenn einer ein Wunder wie, es gibt ja die Spezies auch, der Wunder wie rationale Konsument, der nichts kauft außer dem Heft der Stiftung Warentest, der kein Geld ausgibt, ohne den Markt genau geprüft zu haben und zu wissen, was erstens nach Qualität und zweitens nach Preis das allerbeste Angebot ist. Der rettet sich doch auch nicht aus der Dürftigkeit seiner Mittel, sondern der tut bloß so, wie er käme, Wunder wie weit, wenn er Wunder wie vorsichtig damit umgeht. Dabei ist es ja auch Arbeit und nicht Genuss, wenn man den Markt studiert, damit man das Allerbilligste erwischt. Also nochmal, ich will sagen, die Leute können doch durch anderes Konsumieren sich aus der Lage gar nicht retten, sondern wie sie konsumieren, ist bestimmt durch das, wie sie dastehen. Und sie werden halt vom Kapital doppelt benutzt, als Arbeitskräfte, die die preiswerte und konkurrenzfähige Ware herstellen durch billige Löhne und als Konsumenten, die dem Kapital beim Versilbern der Ware helfen sollen, indem sie möglichst viel Geld ausgeben. Es ist an die Leute ein unerfüllbarer, widersprüchlicher Imperativ gestellt. Sei als Geldeinnehmer bescheiden und als Geldausgeber großzügig. Das sind andere Ausdrücke dafür, dass Ausbeutung herrscht. Und da ist doch die Ausbeutung das Kritikable und nicht die unvernünftige Konsumtion derer, die dann glatt mal Schrott kaufen und daheim feststellen, dass sie was gekauft haben, was gar nichts taugt und was sie womöglich gar nicht brauchen. Beides, ja, beides kommt ja vor. Also das soll, das Faktum soll ja nicht bestritten werden. Ne? Aber das ist doch Labo gegen die Hauptsache.
Die Unterscheidung war oder nicht war.
Ja, eine vernünftige Gesellschaft würde bei der Entwicklung der Bedürfnisse immer die Frage stellen, wollen wir den Aufwand treiben zur Befriedigung dieses neu erfundenen Bedürfnisses? Und da ist neu erfunden dann keine Kritik, sondern es ist immer die Frage, wollen wir den Aufwand treiben? Und dieses Verhältnis existiert in dieser Gesellschaft überhaupt nicht. Der Aufwand, den die Leute treiben müssen, ist nicht bestimmt von dem Umfang von Wünschen, die sie haben, sondern der Aufwand ist bestimmt durch die Lohnhöhe und die Arbeitszeit, und das sind Kampfgegenstände gegen die Unternehmer, die da immer die Arbeitszeit möglichst lang und die Löhne möglichst niedrig haben wollen. Und im Ergebnis, das war ja vorhin der Eingangsargument, läuft es immer darauf raus, und das ist die Existenzbedingung jedes Lohnes, dass er kleiner ist als das Wertprodukt, das er erzeugt, sonst gibt es ihn nicht. Nach der Seite findet kein Abwägen von Aufwand und Ertrag statt. Dann findet nach der anderen Seite hin, jetzt habe ich Geld in der Tasche, was kaufe ich mir? Da findet ein Abwägen statt, nur halt ein Abwägen zwischen Lust und Laune und Notwendigkeit und wie weit der Geldbeutel reicht. Aber das ist auch nicht das Rationelle, wie viel Aufwand lohnt sich für welche Sache. Man merkt es auch nach der anderen Seite, die Leute, die hohe Gehälter empfangen, die Leute, die gut verdienen, auch für die gibt es diesen Vergleich nur wenig. Auch die müssen dann ihren Posten ausfüllen und dann kriegen sie aber auch 10.000 Euro. Na und was machen sie dann? Dann sagen sie auch nicht, ich hab den Posten erworben, damit ich dieses Auto dieser Marke kaufen kann. Sondern dann ist es Geld da und dann gibt man es aus. Nach allen Seiten hin findet die rationelle Abwägung von, wie viel Aufwand lohnt sich, wie viel Aufwand wollen wir treiben für die Befriedigung irgendeines Bedürfnisses. Nach all diesen Seiten findet diese Überlegung nicht statt. Und das ist die Kritik, oder das ist eine Fassung der Kritik.
Das fällt auch bei welchen Aufwand. Wie viel Arbeitskraft ist bereit dazu, dass man den anderen benutzen kann, um den Aufwand zu betreiben? Das kommt ja dann auch dazu.
Den Satz verstehe ich noch nicht.
Die Bereitschaft, also es hat was zu tun mit dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Setze den Takt vor, wie der Arbeitnehmer bereit sein muss, um einen gewissen Aufwand zu betreiben, also die Rationalität meine ich von dem Arbeitsaufwand hier. Das ist ein bisschen schwierig, was ich jetzt anders erklären kann, aber es geht ja um den Aufwand, ne, von der Arbeit.
Es ist Zeit und Intensität.
Genau, genau, das soll ja rationalisiert werden. Das heißt ja quasi, dass auch der ja danach bezahlt werden muss, derjenige. Also der Aufwand soll so gering wie möglich und auch eben die Belohnung sozusagen dafür, dass der sich wieder die Wünsche erfüllen kann.
Ja, jetzt würde ich es aber andersrum sagen, gerade den letzten Satz. Das ist ja das Absurde dieser Gesellschaft, dass der Arbeitsaufwand, das ist ja, wäre ja nicht unvernünftig, dass der Arbeitsaufwand so gering wie möglich sein soll zur Herstellung der nützlichen Dinge. Je geringer er ist, desto weniger kostet die Gesellschaft, eine Wohnung, ein Auto, eine Brücke hinzustellen. Ja, das will ich ja sagen. Der Arbeitgeber spart nicht der Gesellschaft Arbeit, sondern er rationalisiert die Arbeit, um sich Lohn zu sparen. Je reicher die Gesellschaft nach der Seite der Leistungsfähigkeit der Arbeit hin wird, desto ärmer wird der Arbeiter. Warum? Ja, weil ein gegensätzlicher Produktionszweck vorliegt. Also so habe ich den Beitrag verstanden, dass was in unserer Gesellschaft Rationalität oder Rationalisierung heißt, ist von einem anderen Standpunkt aus überhaupt nicht rational. Ja, der Unternehmer rationalisiert seinen Betrieb und spart Lohnkosten. Vom Standpunkt des Arbeiters aus ist das nicht rational.
Noch was vielleicht. Ich habe so eine Konsumkritik gelesen, gehört, im Zusammenhang mit internationalen Vergleichen. Ich denke, die sind so im Zusammenhang mit Attac oder mit Gruppen, die sich darauf beruhen, modern. Die sagen also, woanders hungern Menschen, warum kriegen die nicht die Waren, die wir hier haben und messen dann oder meinen dann, sie haben einen vernünftigen Maßstab, das Existenzminimum, dass sie dann auch an uns oder an die Verhältnisse hier ansetzen können. Und die vermeiden es einfach, die machen den gleichen Fehler, vermeiden es über die Produktion und warum dort nicht produziert wird und warum dort die Leute keine Arbeit haben nachzudenken. Sondern gehen einfach davon aus, wie die kapitalistischen Verhältnisse sind, nehmen die als gegeben und sagen dann, ja, wie können die jetzt die Waren kriegen, die doch in der Welt da sind.
Also das ist ein klassischer Fehler, das ist das Ganze als Verteilungsproblem aufzufassen. Sagen, es gibt Armut in der dritten Welt und bei uns hier gibt es doch was. Warum kriegen die das nicht? Und der Aufruf ist, Leute, an die Leute hier verzichtet und teilt das, was ihr habt, mit denen, die gar nichts haben. Das unterschlägt völlig, dass das Problem der Armut in der dritten Welt und sonst irgendwo nicht darin besteht, dass es zu wenig gibt. Ja, das kann man sogar nachlesen in allen Statistiken und so weiter. Es wird in der Welt gehungert, aber nicht, weil es zu wenig Getreide gibt, sondern weil die sich's nicht kaufen können dort. Deswegen hilft es auch gar nichts, wenn die Hiesigen das Getreide teilen. Man braucht es gar nicht teilen. Und vor allen Dingen, wenn die dort nichts zum Beißen haben, dann ist die Frage, warum wird es nicht produziert, was die Leute brauchen? Und nicht, warum teilen die auch hier schon der Lohnkostenfaktor Arbeit sind, also knapp gehalten werden. Warum teilen die auch hier schon knapp dran sind, warum teilen die nicht mit denen, die noch knapper dran sind? Es ist immer, die Leute denken sich immer Lösungen aus und an eins wollen sie auf keinen Fall rantasten. An den Produktionszweck, der die Armut hier wie dort bewirkt. Also wer sagt, man muss anders verteilen, bis hin zu, man muss von den Managergehältern was wegnehmen. Der lässt immer die Rechnung, wie der Reichtum entsteht, der lässt die immer stehen und sagt, wie er entsteht, ist eine Sache, aber sein Ergebnis könnte man doch anders verteilen. Und dagegen müssen wir sagen, wenn man die Entstehung nicht aushebelt, wenn man die Entstehung des Reichtums, den Grund und Zweck, wofür produziert wird, nicht verändert, dann kann man das Ergebnis auch nicht ändern. Gewinne machen. Außer dem Kapitalvorschuss noch mehr Geld machen, als man schon hat. Vermögen vergrößern.
Das ist ja genau das, was vorher gesagt wurde. Das ist ja genau der Grund, dass man
bin jetzt irritiert, weil ich jetzt die Mischung von in dem Satz doch mit verteilen, neu verteilen gehört habe und dann das mit Abhängigkeit, wo ich mich frage, ob wir uns da ganz einig sind. Ich sage mal, wie ich mir es vorstelle. Die Macht des Kapitals, nämlich andere Leute arbeiten lassen, dafür, dass der Unternehmer einen Reichtumszuwachs davonträgt. Und dafür den Leuten so wenig zu zahlen, wie halt nötig ist, dass sie in die Fabrik kommen. Das ist eine Abhängigkeit. Wodurch kommt die? Die kommt durch die politische Regelung der Eigentumsordnung. Dass manchen was gehört und manchen nichts gehört. Wenn dem so ist, dann hat der was gehört, dem was gehört, dann hat der die Macht, denjenigen, dem nichts gehört, dazu zu erpressen, dass er sich ihm zur Verfügung stellt. Denn von selber täte er natürlich auch lieber für sich arbeiten und ein gutes Verhältnis von Arbeitsaufwand und Ergebnis für sich haben. Sein Produkt selber besitzen. Jetzt muss er sich dafür hergeben, dass er Arbeit verrichtet, weil ihm nichts gehört. Nicht mal die Mittel seiner Arbeit können ihm. Ja, Satz, den auch immer wieder lohnt sich, den vor Augen zu stellen. Die Absurdität, dass es Arbeitslose gibt, heißt ja nur, dass es Menschen gibt, die arbeiten müssen und wollen, aber die Mittel nicht haben. Die Bedingungen nicht haben, um ihre Arbeit zu verwirklichen. Also müssen sie sich demjenigen, dem die Bedingungen gehören, zur Verfügung stellen, mit dem Ergebnis, dann arbeiten sie, aber das Produkt, das sie erarbeiten, gehört nicht ihnen, sondern dem Unternehmer, der die Produktionsbedingungen, die Fabrik, die Rohstoffe besitzt und den Lohn bezahlen kann. Der Fremde ist der Kapitalist. Ob das Fremdkapital oder Eigenkapital ist, das ist was anderes. So, und diese Produktionsbedingungen sind es, die dann auch die Verteilung bestimmen. Hinterher gehört dem Unternehmer das Produkt und er hat es und er reinvestiert es und durch die Konkurrenz der Kapitalisten muss er es sogar reinvestieren. Sonst geht er als Kapitalist unter und weil dem so ist, herrscht tatsächlich ein Zwang zur Verteilung unter den Bedingungen der hiesigen Produktionsverhältnisse. Da gibt es hinterher die Freiheit nicht mehr zu sagen, und hinterher verteilen wir alles um.